Dieser Podcast wird unterstützt von der FH Johanneum, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Herzlich willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. In wenigen Tagen ist es soweit. Ab dann verdienen Bitcoin-Miner auf einen Schlag nur mehr die Hälfte. Das klingt beim ersten Hinhören vielleicht nach einem schlechten Geschäft. In der Szene wird das sogenannte Bitcoin-Halving trotzdem mit Spannung erwartet. Warum? Darüber rede ich heute mit Adrian Fritz. Er ist Head of Research beim Kryptounternehmen 21Co. Hallo Herr Fritz.
Schönen guten Morgen.
Bevor wir aber tiefer in die Blockchain eintauchen, abonniert uns noch schnell auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Herr Fritz, zum Einstieg einmal ganz kurz in zwei Sätzen. Was genau ist das Halving eigentlich?
Das Halving in ganz einfachen Worten bedeutet im Endeffekt, dass die Bitcoins, die neu ausgeschüttet werden, alle 10 Minuten sich halbieren. Sprich, bei Bitcoin gibt es sogenannte Blockbelohnungen und die werden alle ungefähr 4 Jahre halbiert.
Um das genauer zu verstehen, muss man, glaube ich, die Grundlagen des Bitcoin noch einmal aufrollen. Von dem gibt es ja derzeit etwa 19,6 Millionen Stück, wenn ich das richtig gelesen habe. Maximal wird es 21 Millionen geben. Warum eigentlich?
Also da muss man die Geschichte von Bitcoin sich vor Augen halten. Natürlich wurde Bitcoin im Jahr 2008 von Satoshi Nakamoto ins Leben gerufen. Hier war wirklich der Gedanke, ein dezentrales, neutrales Payment-System herzustellen. Ja, ist damals aus der großen Finanzkrise heraus geboren. Und der Gedanke war hier eben ein monetäres System. Und das Schöne bei Bitcoin ist, dass die Geldpolitik komplett vorprogrammiert und vordefiniert ist. Jetzt, wie das mit dem Halving funktioniert, man kann sich das so vorstellen. Im Jahr 2009, als Bitcoin angefangen hat, gab es 0 Bitcoin im Umlauf und alle 10 Minuten wird ein Block von Transaktionen validiert und gesettelt und abgewickelt. Und nach diesen 10 Minuten werden eben neue Bitcoin ausgeschüttet. Ganz am Anfang waren das 50 Bitcoin alle 10 Minuten. Und das reduziert sich eben alle 4 Jahre oder um es ganz genau zu nennen, alle 210.000 Blöcke. Und dann werden diese 50, wurden auf 25 heruntergeschraubt, dann 4 Jahre später ungefähr auf 12,5 und momentan sind wir noch bei 6,25 Bitcoin alle 10 Minuten, die in Umlauf kommen. Und deswegen kann man sich das wirklich so vorstellen mit dem Angebot. Am Anfang hat es sehr stark zugenommen und es nimmt immer mehr ab. Und wie Sie schon gesagt haben, momentan sind wir bei 19,7 Millionen. Und es wird weitere 120 Jahre dauern, bis wir die 21 Millionen erreichen.
Und grundsätzlich geht es da um einen Inflationsschutz.
Absolut.
Sie haben es jetzt angesprochen, diese Bitcoin-Miner, die validieren Blöcke und bekommen dadurch Belohnung. Können Sie das noch einmal ganz kurz beschreiben, was die da genau machen?
Also vielleicht erkläre ich nochmal die Blockchain in ganz einfachen Worten. Man kann sich die Blockchain vorstellen, man kann sich ein Blatt Papier, ein leeres Blatt Papier vorstellen und dann zwischen Freunden schickt man sich gegenseitig Transaktionen, in dem Fall eben Bitcoin. Jede einzelne Transaktion wird eben auf dieses Blatt Papier niedergeschrieben und irgendwann ist dieses Blatt Papier komplett voll. Es ist kein Platz mehr übrig. Dann legt man es in die Mitte und alle Freunde schauen zusammen drauf. Und im Endeffekt, wenn die Mehrheit sagt, okay, das stimmt, das ist wirklich passiert, dann wird dieses Blatt Papier gesettelt oder dieser Block von Transaktionen. Und genau so funktioniert im Endeffekt die Blockchain auch. Das Schöne hier ist, es ist komplett transparent und jedermann kann zu jeder Zeit validieren, was eben auf der Blockchain passiert. Es ist natürlich nicht nur ein Freundeskreis, sondern es ist wirklich hier ein dezentrales System und Netzwerk an Computern, die eben diese Transaktionen validieren. Jetzt machen diese Computer das natürlich nicht umsonst. Die machen die ganze Arbeit nicht umsonst und brauchen eben einen ökonomischen Incentive. Und das wird eben über diese Blockbelohnungen abgewickelt. Was genau passiert ist im Endeffekt, nur ein Miner darf letztendlich diesen Block fertigstellen bzw. der Blockchain anfügen. Und wie dieser ausgewählt wird, funktioniert mit einem, um es einfach zu sagen, mathematischen Rätsel. Sprich, alle Computer versuchen, so schnell wie möglich ein kryptografisches Rätsel zu lösen. Und der Miner, der es zuerst schafft, bekommt eben die neu ausgeschütteten Bitcoin. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man zwischen Freunden das machen würde, dann würden die Köpfe anfangen zu rauchen, weil jeder ganz viel Energie verbraucht. Und so ist es eben bei diesen Computern auch. Die fahren hoch, verbrauchen viel Energie, um eben hier diesen Proof of Work, wie man es in der Fachsprache nennt, zu beweisen und niederzuschreiben. Und so funktioniert das im Endeffekt.
Und diese Miner sind ja jetzt nicht Einzelpersonen, die mit ihren Rechnern zu Hause sitzen, sondern das sind große Rechenzentren und Netzwerke von Rechenzentren, die sich da um diese Aufgabe, um diese Rewards matchen. Das sind derzeit 6,25 Bitcoin, haben Sie gesagt. Es halbiert sich dann Mitte, Ende April. Das genaue Datum kann man jetzt noch nicht so fixieren. Das reduziert sich dann um den 20. April herum auf 3,125 Bitcoin. Das sind momentan ca. 200.000 Euro. Ist das richtig?
Ja.
Jetzt kann man ja sagen, wenn ich weniger Belohnung dafür bekomme, einen Bitcoin zu minen, dann wird das für mich als Miner unattraktiver, oder? Weil sich irgendwann das Verhältnis von Aufwand zu Entlohnung nicht mehr rentiert, oder?
In der Theorie richtig, aber der Bitcoin-Algorithmus hat hier auch eine sehr schlaue Implementierung, die dem eben entgegenwirkt. Wenn man in der Historie schaut, ja, es gibt einige Miner, die eben sich dann vom Netzwerk entfernen, weil es für diese eben nicht mehr profitabel ist. Sprich, aufgrund von schlechten Cash-Management oder schlechten Operational-Management lohnt es für diese Miner, sich nicht mehr Bitcoin zu minen und deswegen schalten sie ihre Computer ab. Um das genau zu erklären, es ist etwas technisch, aber es ist auch sehr, sehr brillant, meiner Meinung nach. Und zwar, wie das funktioniert ist, dieses mathematische Rätsel, das passt sich an, damit immer diese 10 Minuten eingehalten werden. Jetzt können wir uns nochmal vorstellen, wenn man zwischen Freunden, wenn man auf einmal mehr Freunde ist, dann hat man sozusagen mehr Brainpower und mehr IQ und könnte dementsprechend das Rätsel schneller lösen. Und so ist es im Bitcoin-Netzwerk auch. Je mehr Computer sich dem Netzwerk anschließen, desto schneller wird dieses Rätsel gelöst. Und das würde eben diese Blockzeit von 10 Minuten etwas reduzieren, sprich auf 9,5 Minuten. Und genau hier ist es eben so, dass alle 2016 Blöcke dieses mathematische Rätsel angepasst wird, damit wieder diese 10 Minuten eingehalten werden. Sprich, das Rätsel wird einfach schwerer. Das ist auch der Grund, warum man nie genau sagen kann, wann das Bitcoin-Halving stattfindet. Man kann ungefähr den Monat sagen, aber deswegen schwankt es immer tagesweise. Jetzt ist es so, angenommen, viele Bitcoin-Miner, für die ist es nicht mehr profitabel und sie gehen aus dem Netzwerk raus. Das würde heißen, dass weniger Computing Power vorhanden ist und dementsprechend wird sich eben das Rätsel leichter und es muss auch weniger Energie aufgewandt werden. Sprich, es wird wieder marginal günstiger für die anderen Miner, was wieder neue Miner anzieht. Und das ist eben so die Dynamik von der Computing Power, diesem Rätsel und der Blocktime, wie man sie nennt.
Also wenn dann einfach wirklich Leute rausgehen aus diesem Wettbewerb, die Blocks zu validieren, dann wird es halt für die, die übrig sind, leichter und die Entlohnung ist dann für sie im Endeffekt vielleicht die gleiche oder sogar mehr. Wenn man auch dann mit noch in die Rechnung mit einbezieht, dass der Bitcoin-Kurs tendenziell vielleicht steigt.
Ganz genau.
Also dann sind ja die 3 Bitcoin deutlich mehr zum Zeitpunkt, wo der Bitcoin 60.000 Dollar kostet, als wenn er 15.000 Dollar kostet.
Das ist sehr richtig. Vielleicht sind wir gleich ins Detail, aber natürlich, historisch gesehen, wurden eben diese Block-Belohnungshalbierung immer durch die höheren Preise kompensiert. Und deswegen fiebern natürlich viele auch auf das Halving zu, weil man mit steigenden Preisen rechnet.
Genau, darauf möchte ich noch in einem späteren Zeitpunkt zu sprechen kommen. Mir würde es trotzdem noch interessieren, Sie haben jetzt das Argument schon ein bisschen entkräftet, dass viele Miner rausgehen werden. Trotzdem sehen Sie nicht ein bisschen die Gefahr, dass dadurch kleinere Miner abspringen könnten und nur wenige sehr große Miner überbleiben, dass dadurch das Netzwerk stärker zentralisiert wird? Sie haben ja eh schon angesprochen, eine der Grundideen von Bitcoin war, dass es ja sehr dezentral funktioniert.
Das ist richtig. Also allgemein ist es auch für kleine Miner möglich, beim Netzwerk zu partizipieren. Natürlich ist die Chance, diese Block-Rewards, diese Block-Belohnungen zu bekommen, um einiges niedriger, weil man einfach nicht die Computing-Power hat. Aber es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass man als Miner zwei Einkommensquellen hat. Es sind einerseits die Block-Belohnungen, also die neuen Bitcoin, die auf den Markt kommen, und andererseits auch die Transaktionen, die Transaktionskosten, die vom Netzwerk generiert werden. Wenn man muss sich vorstellen, in 120 Jahren ungefähr wird es keine neuen Bitcoin mehr geben. Es kommen keine neuen Bitcoin auf den Markt. Und das wird eben durch diese Transaktionskosten, die die Miner erhalten, kompensiert. Und das lohnt sich eben auch für kleinere Miner im Endeffekt. Oder man ist ein kleinerer Miner und schließt sich einem Pool an und hat somit eine höhere Chance, einen Teil vom Kuchen zu bekommen. Also es ist einfach, dass sich viele kleine Miner in einem Pool zusammentun, um somit eine höhere Chance auf den Block-Reward zu haben.
Mit dem Halving will man also das Bitcoin-Angebot verknappen und der Inflation vorbeugen. Welche Auswirkungen das unter anderem auf den Bitcoin-Kurs hat, hören wir uns nach einer kurzen Pause an. Bleibt dran.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt sind ja die wenigsten von uns Miner und daher wahrscheinlich nicht unmittelbar von dem Halving betroffen. Schauen wir uns aber an, wie sich das Halving trotzdem auf jemanden auswirkt, der vielleicht ein bisschen Geld in Bitcoin angelegt hat. Bislang gab es Halvings 2012, 2016, 2020. Wenn man sich da die Verlaufskurven dazu anschaut, dann ist der Bitcoin-Kurs immer in etwa ein Jahr davor und ein Jahr danach stark angestiegen. Woran liegt das eigentlich?
Also das Halving allgemein ist natürlich ein Event, das das Narrativ um Bitcoin wieder neu aufbaut. Mehrere Menschen interessieren sich für das Thema und werden erinnert, warum eben Bitcoin erschaffen wurde von Satoshi Nakamoto. Und das zusammen mit dieser Angebotsverknappheit führt eben Post-Halving öfters zu höheren oder meistens historisch gesehen zu höheren Preisen. Das Halving in der Vergangenheit war eben immer der Start eines neuen Bullenmarktes und es hat im Durchschnitt 6 bis 18 Monate oder um es genau zu nennen 172 Tage gedauert, bis man das alte Allzeithoch erreicht hat und um die 308 Tage, bis man ein neues Allzeithoch erreicht hat. Sprich, dieser Effekt nimmt wirklich dann erst 6 bis 18 Monate danach wirklich zu.
Weil Sie das angesprochen haben, so ein Event alle 4 Jahre, hat mich ein bisschen an die Olympischen Spiele erinnert, die auch alle 4 Jahre stattfinden, wo man sich immer wieder auch kleinere Sportarten anschaut, die man sonst gar nicht wahrnimmt. Ja.
Das haben wir auch besprochen, warum es alle 4 Jahre ist. Es ist nicht wirklich bekannt, Satoshi Nakamoto hat nie erwähnt, warum es um die 4 Jahre ist, aber man kann hier spekulieren und wir haben das in unserem neuen Report eben auch, haben wir die Olympischen Spiele zum Beispiel erwähnt, die Weltmeisterschaft oder auch kleinere ökonomische Zyklen, die eben sich immer um diese 4 Jahre bewegen und das könnte der Grund sein, warum das Bitcoin-Halving alle 4 Jahre stattfindet.
Sehr spannend. Auch in den letzten Monaten, es wird den meisten nicht entgangen sein, ist der Kurs stark nach oben gegangen, hat sogar das All-Time-High überboten. Jetzt geistern viele Zahlen herum, wie hoch der Kurs nach dem Halving noch gehen kann. Meinen Sie aber nicht, dass im jetzigen Hoch schon viele Kurserwartungen eingepreist sind, also dass der Kurs dann vielleicht nach dem Halving doch auch bald wieder fällt?
Das könnte teilweise so sein. Also ich persönlich erwarte, dass wir eine kleinere Konsolidierung in den nächsten Monaten sehen könnten. Aber ich glaube auch, dass der große Effekt oder das Bitcoin-Halving trotzdem wieder seinen Einfluss haben wird. Natürlich, der große Unterschied in diesem Zyklus ist, dass wir ein Allzeithoch vor dem Halving haben. Und das passiert zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin. Und der Grund hierfür sind ganz klar die Bitcoin-ETFs in den USA, die natürlich extremen Kaufdruck erzeugen und auf der anderen Seite immer weniger Bitcoin im Umlauf sind. Und das spiegelt sich eben im Preis wider. Jetzt ist es natürlich so, man muss denken, die großen Allocations von den Investoren, ich denke, das braucht immer noch 6 bis 18 Monate, weil diese großen Asset Manager, diese großen Banken, diese großen Investoren, hier muss erstmal alles durch Compliance gehen, es muss intern approved werden und letztendlich mit der höheren Etage abgesprochen werden, bis es dann letztendlich zu einer Allokation kommt. Und meiner Meinung nach wird das noch ein bisschen Zeit brauchen.
Auf die Bitcoin-ETFs möchte ich dann am Ende unserer Folge auch noch zu sprechen kommen. Aber wenn ich jetzt wenige Tage vor dem Halving noch Bitcoin kaufe, um kurzfristig vom Halving zu profitieren, ist das wahrscheinlich auch zu spät, oder?
Ich kann keine Finanzberatung geben, aber ich finde, Bitcoin als ein Kurzzeitinvestment anzusehen, geht sehr oft schief. Ich denke, man muss hier wirklich herauszoomen und sich das Ganze längerfristig anschauen. Und die meiner Meinung nach beste Strategie war immer ein klassisches Dollar-Cost-Averaging. Sprich, wenn man langfristig an Bitcoin glaubt, dann kauft man in monatlichen oder wöchentlichen Abständen sich in eine Position rein. Don't time the market.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass sich beim Bitcoin die Rechenleistung immer wieder anpasst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel nach dem Halving einige Miner vom Markt verschwinden würden, dann wird die Aufgabe leichter, gibt es weniger Rechenleistung, um einen Block zu validieren. Hat das langfristig Auswirkungen auf die benötigte Energie pro gemeinten Bitcoin? Also wird Bitcoin grüner dadurch? Gibt es eine Tendenz?
Also ganz allgemein zu sagen, dass Bitcoin grüner wird, ist vielleicht noch schwieriger. Aber wir sehen auf jeden Fall erste Ansätze, wo eben das Bitcoin-Mining durch erneuerbare Energien erzeugt wird. Und hier überschüssige Energie, die bei vielen erneuerbaren Energien eben verloren gehen, können hier benutzt werden, um Bitcoin zu minen. Und dementsprechend könnte man sagen, dass Bitcoin hier nicht nur grüner wird, sondern vielleicht auch der Schlüssel ist für mehr erneuerbare Energien in der Zukunft.
Glauben Sie, sind wir da in Mitteleuropa noch ein bisschen hinten nach? Geht man da in anderen Ländern schon weiter voraus, um diese überschüssige Energie aus erneuerbaren Energien in Mining-Energie umzuwandeln oder fürs Minen zu verwenden?
Da muss ich zugeben, da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß, dass in den USA oder in Mittelamerika natürlich hier viel experimentiert wird und diese überschüssige Energie schon in Bitcoin umgewandelt wird. Wie es in Europa aussieht, das weiß ich nicht, aber ich würde mir natürlich hoffen, dass wir hier auch mehr Fortschritt sehen, was das angeht.
Schauen wir zum Ende noch einmal ganz kurz auf das Thema der Bitcoin-ETFs, das Sie eher schon angesprochen haben. Wir haben da am Anfang des Jahres schon eine Folge in unserem Podcast gemacht, kann man gerne nachhören. Wenn wir jetzt auf die ersten etwa 3 Monate zurückblicken, in denen diese ETFs am Markt sind, wie bewerten Sie deren Performance eigentlich?
Überragend, würde ich sagen. Also es ist ganz klar, dass der Bitcoin-ETF oder die Bitcoin-ETFs einer der erfolgreichsten ETFs in der Geschichte sind, die vor allem die neuen Bitcoin-ETFs haben die über 10 Milliarden eingesammelt innerhalb von 2 Monaten. Gold zum Beispiel hat dafür 2 Jahre gebraucht. Und das spricht natürlich, wie viel Interesse einfach am Crypto-Asset da war und spricht einfach für den Erfolg von Bitcoin als Asset-Klasse. Für mich momentan ist es eben sehr interessant, wenn man sich die Nachfrage- und Angebotsdynamik bei Bitcoin anschaut. Wie wir vorhin erwähnt haben, momentan kommen 6,25 Bitcoin alle 10 Minuten in den Umlauf, was ungefähr 900 Bitcoin pro Tag sind. Diese ETFs auf der anderen Seite kaufen zwischen 3 bis 5, manchmal 10.000 Bitcoin pro Tag. Und deswegen sehen wir hier wirklich ganz klar diese spannende Dynamik, wo die Nachfrage ganz klar das Angebot übertrifft.
Es ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Kaffeesud lesen, aber wenn wir es noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Welchen Anteil haben Ihrer Meinung nach die ETFs an dem Boom der letzten Monate und welchen Anteil hat das Halving, über das wir jetzt heute sehr viel gesprochen haben?
Ich denke, das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, beides vermischt sich. Natürlich haben viele Investoren in ETFs investiert mit der Antizipation des Bitcoin-Halvings. Der Halving-Effekt, der spiegelt sich eigentlich immer erst 6 bis 18 Monate nach dem Halving. Der Bitcoin-ETF meiner Meinung nach war wirklich der Türöffner für mehr institutionelles Interesse und auch sehr viel Retail-Investoren, die endlich in den USA in Bitcoin investieren können. Und mit Retail-Investoren meine ich wirklich Independent Asset Managers, Familienunternehmen, Family Offices, Hedge Funds, die natürlich viel größere Volumen haben und dementsprechend auch jetzt ein Tool haben, um in Bitcoin zu investieren. Und das spiegelt sich im Erfolg dieser ETFs wider. Deswegen, die Frage kann ich nicht direkt beantworten, aber ich würde sagen, so Großteil ETFs, Bitcoin-Halving, meiner Meinung nach, wird sich erst gegen Ende des Jahres widerspiegeln. Aber teilweise eingepreist, ja, teilweise.
Das Jahr 2024 hat also mit den Bitcoin-ETFs spektakulär begonnen, geht mit dem Halving aufregend weiter und wir dürfen gespannt sein, was es in Sachen Bitcoin sonst noch bringt. Danke, Herr Fritz, für das Gespräch heute.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, gebt. Feedback und Fragen schickt uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Warum soll ich studieren? Was soll ich studieren? Und wo soll ich studieren?
Viele Fragen, aber auch viele Antworten gibt's bei Ready Study Go, dem Studienberatungspodcast der FH Joanneum.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Standard-Podcasts gibt's ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und, und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.